So, dann legen wir langsam los, würde ich sagen. Einen schönen guten Abend miteinander bei der heutigen Veranstaltung der neuen Spielräume. Freut mich, dass wir doch einiges Publikum haben, das sich für ein explizit feministisches Thema in Vorarlberg interessiert. Ich freue mich, dass wir heute die Lea Suse-Michel, die leitende Redakteurin der wunderbaren feministischen Zeitschrift Anschläge, bei uns haben. Sie ist Philosophin und hat auch Gender Studies studiert, Lektorin an der Uni Wien und auf der Bildenden. Und ihr neues Buch handelt von linken Identitätspolitiken. Und der Name des Buchs ist auch sowas in die Richtung. So ganz genau haben wir es nicht mehr rekonstruieren können heute. Aber wenn ihr nach linken Identitätspolitiken und nach dem Unrast Verlag googelt oder den Buchhändler oder die Buchhändlerin eures Vertrauens fragt, bitte ja nicht bei Amazon kaufen, dann werdet ihr das Buch ganz sicher finden. Ja, sie spricht heute zum Thema Feminismus, gibt es nicht in Schwarz-Blau. Die Alicia und ich, die ja diese Veranstaltungsreihe programmieren, haben uns immer wieder gedacht, wir sollten uns verschiedene Aspekte der türkis-blauen, schwarz-blauen Bundesregierungspolitik etwas näher anschauen. Und zugleich ist heuer einiges an Förderungen für feministische Zeitschriften gestrichen worden als Folge dieser Regierungspolitik. Jetzt haben wir gedacht, verbinden wir doch das damit, dass wir einerseits eine der wirklich wichtigen feministischen Zeitschriften, die dadurch bedroht sind, in Vorarlberg vorstellen und gleichzeitig das Thema mal mit euch diskutieren, ob es so etwas wie einen türkis-schwarz-blauen Feminismus gibt oder nicht. Oder das Gegenteil davon, naja, die FPÖ wirbt doch immer wieder mit freien Frauen gegen Kopftuchzwang und so, also die behauptet ja schon, dass sie was für die Frauen tut. Aber jetzt werden wir gleich hören, ob es einen Feminismus in Schwarz-Blau gibt oder nicht. Danke für den Abend.
Ja. Vielen Dank für die freundliche Einführung. Ich meine, im Grunde kann ich das einfach mit einem kurzen Nein beantworten und schenkt mir den Vortrag. Ja, aber ich habe versucht, in meinem Vortrag ein bisschen genauer rauszuarbeiten, auf welchen Ebenen es einfach frauenpolitisch eng wird für feministische Organisationen, für frauenpolitische Vereine. Wie du gesagt hast, ich bin Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge. Uns gibt es schon 35 Jahre. Wir werden in Wien herausgegeben. Und leider fiel aber, wie auch schon gesagt, in dieses Jubiläumsjahr eben auch eine massive Förderkürzung bzw. ein kompletter Förderausfall. Wir haben vorher 23.000 Euro vom Frauenministerium bekommen und künftig gehen wir leer aus. Aber wir sind nicht die einzige Frauenorganisation, der das passiert ist. Insgesamt wurde das Förderbudget des Frauenministeriums unter Schwarz-Blau um 180.000 Euro gekürzt. Und 2019 sollen tatsächlich noch einmal 230.000 Euro dazukommen. Die Liste der betroffenen Organisationen ist lang. Ich nenne mal ein paar. Der Österreichische Frauenring, die Frauenhetz, das Stichwortarchiv, der Clarksverband, One Billion Rising Austria, die Zeitschrift Frauensolidarität, IP Innsbruck, das Filmfestival Tricky Women, die geschichtswissenschaftliche Zeitschrift LOM, der Verein AÖF. In allen wurden Fördergelder gekürzt oder eben sogar gänzlich gestrichen. Die Förderabsagen erfolgten zudem erst im Sommer, was besonders schlimm war letztlich, weil Personalkosten und Infrastrukturkosten mussten dann vorgestreckt werden und die betroffenen Vereine standen dann im Sommer wirklich komplett im Regen. Dabei geht es um vergleichsweise kleine Summen. Also das sind mal 5.000 Euro hier, 10.000 Euro dort, wir liegen noch im oberen Bereich mit der Förderkürzung, die uns ereilt hat. Das fällt tatsächlich unter die Kategorie politisches Kleingeld. Nur zum Vergleich, für Polizeipferde gibt FPÖ-Innenminister Kickl im Jahr rund 400.000 Euro aus. Rund 250.000 Euro dürfte die Steuerzahlerin Außenministerin Kneißls Hochzeitstanz mit Wladimir Putin gekostet haben. Aber es kommt eben bei der türkis-blauen Wählerinnenschaft vermutlich sehr gut an. wenn bei Feministinnen gekürzt wird. Und bei Frauen wird bekanntlich sowieso zuallererst gerne gespart. Das ist beim türkisblauen Männerbund erwartungsgemäß nicht anders. Diese Regierung handelt Frauenpolitik im Regierungsprogramm auch auf schmalen 2,5 Seiten ab. Aber vermutlich dürfen wir noch froh darüber sein, dass es nicht mehr sind angesichts des reaktionären Frauen- und Familienbildes, das sie vertritt. Die geschlechterpolitischen Auswirkungen der Regierungspolitik sind jedoch trotz dieses kurzen Kapitels desaströs. Schleichender Sozialabbau, der Frauen immer am allerhärtesten trifft, 12-Stunden-Tag, ein Familienbonus, von dem vor allem Wohlhabende profitieren, Geringverdienende jedoch gar nicht. Ganz zu schweigen von der unerträglich rassistischen Rhetorik, die den politischen Diskurs mehr als je zuvor prägt. Und es ist wichtig, sich klar zu machen, dass die Kürzungen bei feministischen Organisationen mitnichten Sparzwänge sind, wie ja immer behauptet wird. Sie sind das bewährte und wohlerprobte politische Kalkül rechter Regierungen, wie es sich aktuell zum Beispiel auch in Ungarn zeigt, wo Orbán die Gender Studies von den Lehrplänen gestrichen hat. Ideologischen Feindinnen, politisch Andersdenkenden wird so das Wasser abgegraben, damit das eigene rechte reaktionäre Weltbild ungehindert verbreitet werden kann und man den Diskurs eben sukzessive nach rechts verschieben kann. Und diese Diskursverschiebung lässt sich ja nicht nur in Österreich tagtäglich beobachten, sondern beunruhigenderweise eben gegenwärtig auch in vielen, vielen anderen Ländern dieser Welt. Diese Diskursverschiebung manifestiert sich auch in einer regelrechten Diffamierung von feministischer Arbeit, wie es sie so in dieser Form zuvor tatsächlich noch nie gegeben hat. Also selbst die Frauenministerin beteiligt sich daran und hat sich wirklich abfällig über One Billion Rising geäußert. Das ist eine Organisation, die gegen Gewalt gegen Frauen mobil macht. Und das ist eine weltweit Millionen Frauen umfassende Bewegung, die eben tanzt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Und die Buchner-Strauß hat gesagt, ja, getanzten Protest braucht man nicht. Oder auch gegenüber des Klagsverband, eine Organisation, die Betroffenen von Diskriminierung dabei hilft, juristisch hilft, sich zu wehren. Das wurde dann auch lächerlich gemacht, was die dann eigentlich leisten würden, und da bräuchten auch kein Geld dafür. Deswegen würde ich sagen, dass die Förderkürzung definitiv als gezielter Anschlag auf die Frauenbewegung verstanden werden müssen. Denn in den vielen Organisationen, die betroffen sind, wird seit vielen Jahrzehnten wichtige Denk- und Bildungsarbeit gegen genau jene menschenverachtende Ideologie geleistet, die nun hier in Österreich, aber im Zuge des globalen Rechtsrucks auch in so vielen anderen Ländern wieder salonfähig wird. Dagegen schreiben Feministinnen an, dagegen entwickeln sie alternative Ideen und Konzepte und leisten Aufklärungsarbeit. Die feministische Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer kommentiert das so, ich zitiere, wenn so etwas wegbricht, ist diese Denkarbeit für Gleichberechtigung bedroht und ohne die bleiben wir stehen. Und es muss vielleicht hinzugefügt werden, wir bleiben nicht nur stehen, sondern wir fallen vielleicht auch hinter das schon Erreichte wieder zurück. Die feministische Journalistin Beate Hausbichler schreibt in einem Kommentar im Standard, und ich zitiere wieder, der Arbeit solcher Organisationen haben wir mitunter die bisher erreichte Gleichberechtigung zu verdanken, die sich nun 30 oder 40 Jahre später konservative und rechtspopulistische Politiker als Mittel für einen ganz anderen Zweck als Frauenrechte ans Revier heften. Das ist nämlich das besonders perfide. Die selbstbewusst behauptete Gleichberechtigung der Geschlechter in westlichen Gesellschaften, was du ja auch gerade meintest, also was immer gesagt wird, hier die freien Frauen, dort die Unterdrückten in den islamischen Ländern. Wir sind freilich auch in vielerlei Hinsicht weit davon entfernt, gleichberechtigt zu sein. Also das zeigen alle einschlägigen Zahlen und Statistiken. Aber diese vermeintliche Gleichberechtigung wird nun gegen sogenannte rückständige Länder hochgehalten. Insbesondere haben die Rechten hier natürlich die islamischen Länder im Fokus. Aber auf diese neue Entdeckung von Frauenrechten durch den Rechtspopulismus, die vorher haben die sich ja nicht sonderlich brennend dafür interessiert, werde ich dann später noch genauer eingehen. Zunächst möchte ich mich noch detaillierter den frauenpolitischen Auswirkungen der Regierungspolitik widmen, die tatsächlich auf mehreren Ebenen desaströs sind. Denn die Kürzungen bei Frauenorganisationen sind tatsächlich nur eine der vielen Breitseiten, die gegen Frauen erfolgt. Und es gibt so zahlreiche, dass man letztlich tatsächlich von einer Anti-Gleichstellungspolitik der Regierung sprechen muss. Wie schon gesagt, diese feindselige Haltung gegenüber Feminismus ist typisch für rechte Regierungen überall auf der Welt. Schließlich gibt es auch im Rechtsextremismus eine lange Tradition des Pöbelns gegen den sogenannten Gender-Wahnsinn. Und da wird dann behauptet, der habe inzwischen zu einer regelrechten Benachteiligung von Burschen geführt, obwohl auch das evident ist, dass das nicht der Fall ist und sich das zigfach auch schon widerlegt wurde. Aber ja, wie das immer so ist, die wiederholen es einfach so lange weiter, bis es den Diskurs irgendwie dann doch durchdrängt hat. Gehetzt wird auch gegen geschlechtergerechte Sprache, die angeblich zu einer Verunstaltung unseres kulturellen Spracherbes führen würde. Hier sei auf die Binnen-Ehe und eben die unsägliche Bundeshymne-Diskussion verwiesen, die ja immer sehr emotional und hasserfüllt geführt wird. Also das ist selten eine sachliche Diskussion über Für und Wider, sondern es ist immer eine emotional extrem aufgeladene, ein Shitstorm letztlich. Diese Haltung hat aber tatsächlich auch ins Regierungsprogramm Eingang gefunden, in dem es nun wörtlich heißt, dass geschlechtergerechte Sprache nicht auf Kosten der Verständlichkeit praktiziert werden soll. Im Regierungsprogramm selbst werden dann auch folgerichtig meist nicht geschlechtssensible Formulierungen verwendet. Das Bemühen bisheriger Regierungen um geschlechtergerechte Sprache wird also wieder aufgegeben. Hier vielleicht ein kleiner Einschub generell zum Thema sensibler Sprachgebrauch, weil mir das einfach als feministische Medienmacherin, aber auch als jemand, die sich viel mit Sprachphilosophie beschäftigt hat, ein besonderes Anliegen ist, aber eben vor allem als Medienmacherin und Journalistin, weil Sprache einfach unser wichtigstes Werkzeug und Material gleichzeitig auch ist. Und da es so zentral ist in unserer Arbeit, denke ich, kann man von Menschen, die mit Sprache arbeiten, auch einen verantwortungsvollen Umgang mit Sprache verlangen. Und das betrifft eben nicht nur geschlechtergerechte Sprache, sondern eben auch Sprache, wie sie in der ganzen Migrationsdebatte zum Einsatz kam. Also wenn wirklich dann von Flüchtlingskrise die Rede ist, was natürlich sofort evoziert, dass das was Schlimmes ist, was Bedrohliches, was Erschreckendes, was sofort geändert werden muss. Oder wenn von Flüchtlingswellen die Rede ist, also etwas naturalisiert wird und Menschen quasi einer Naturkatastrophe gleichgesetzt werden, die über uns hereinbricht. Aber ich finde, das sind auch so Vokabeln wie Anlandeplattformen, die in den Diskurs eingespeist werden, politisch. Also das ist ein gezieltes politisches Framing, wo Politiker und Politikerinnen sich überlegen, welche Vokabeln coinen sie jetzt, prägen sie, um diese schreckliche Vorstellung von irgendwelchen Flüchtlingslagern in Nordafrika nicht hervorzurufen, wo wir alle die Bilder von gesehen haben, wie die aussehen. Ja. Und dann gibt es plötzlich irgendwelche Anlandeplattformen und dann gibt es tatsächlich ganz viele seriöse Medien, die diese Vokabel wie die Lemminge sofort aufgreifen, sie überhaupt nicht kontextualisieren oder in Frage stellen, sondern die werden dann einfach benutzt. Ja. Also und sowas finde ich, das muss man sich einfach klar machen, was man damit tut und wie Sprache wirkt. Und Sprache ist ist wirklichkeitskonstituierend. Das klingt immer nach so einem großen Begriff. Das ist letztlich, Sprache schafft Wirklichkeit, ist so eine Binsenweisheit des Linguistik-Turns. Aber gerade aus feministischer Perspektive kann man das sehr leicht mit konkreten Beispielen exemplifizieren. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass man belegen kann, dass wenn Menschen Arzt oder Busfahrer hören, dann denken sie tatsächlich in der überwiegenden Mehrheit an einen Mann. Und wenn Kinder und Jugendliche immer nur Arzt und Krankenschwester hören, dann hat das ganz konkrete Auswirkungen auf ihre Berufswahl und auf das, was sie sich für ihre Zukunft vorstellen können. Und ich meine, da sieht man einfach, wie wirklichkeitsschaffend dann Sprache sein kann. Also wenn es darüber entscheidet, welchen Lebensweg ein Mensch später mal einschlägt. Okay, also trotzdem die Regierung lehnt geschlechtergerechte Sprache ab und hat das also auch wieder abgeschafft, obwohl Österreich da wirklich weit war und so in offiziellen Dokumenten und eben auch im Regierungsprogramm immer brav gegendert wurde. Eigentlich, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Zum nächsten Punkt im Regierungsprogramm, dem binären Geschlechtermodell, das darin vertreten wird. Auch hier ist es so, dass die sozialwissenschaftliche Forschung seit Jahrzehnten unzählige Belege und Studien vorlegt, dass es eben gesellschaftliche Normen und soziale Konventionen sind, die unser Geschlechterrollenverhalten bestimmen. Und trotzdem geht unsere Regierung, wieder jede wissenschaftliche Forschung, eben unbeirrt von einem natürlichen, biologisch begründeten Unterschied der Geschlechter aus. Das findet sich dann in der Formulierung wieder, dass Frauen und Männer gleichwertig, aber nicht gleichartig seien. Im Regierungsprogramm mündet das in den Satz, die Besonderheit beider Geschlechter macht den Mehrwert für die Gesellschaft sichtbar. Die Verschiedenheit von Mann und Frau zu kennen und anzuerkennen, ist ein Bestandteil menschlichen Lebens und damit unantastbar mit der Würde des Menschen verbunden. Besonders erwähnenswert finde ich an dieser Passage auch, also diese Haltung kann man ja durchaus teilen, ja, aber von der Argumentationsstrategie ist das Bemerkenswerte, dass hier mit der Erwähnung der Würde des Menschen, die es zu schützen gilt, ähnlich argumentiert wird wie bei Minderheitenrechten. Mann und Frau werden also quasi als bedrohte Gruppen inszeniert, die durch Gender-Mainstreaming und durch die angeblich übermächtige feministische Bewegung kurz vor der Auflösung stünden. In dieser Argumentationsstruktur klingt doch etwas an, was eine bewährte Strategie im rechten Diskurs ist, nämlich die Selbstviktimisierung einerseits und die schamlose Umdrehung des Täter-Opfer-Verhältnisses. Also hier wäre das dann, wir echten Männer sind quasi in der Minderheit, uns gibt es kaum noch mehr, wir sind von allen Seiten unter Beschuss und wir sind in Wahrheit die in die Ecke gedrängte Randgruppe. Ja. Exemplarisch kommt dasselbe auch in der MeToo-Debatte zur Anwendung, bei der ja plötzlich auch die Männer die unschuldig Gejagten sind, die an den Pranger gestellt werden, deren Karrieren zerstört werden, Vorwürfe über sich ergehen lassen müssen und die Frauen werden zu den eigentlichen Täterinnen, die die Unschuldigen jagen und aus einer Mücke einen Elefanten machen. Mit diesem biologistischen Verständnis von Geschlechtsidentität eng verbunden ist auch der Familienbegriff. Folgerichtig definiert diese Regierung Familie so, ich zitiere wieder, die Familie als Gemeinschaft von Frau und Mann mit gemeinsamen Kindern ist die natürliche Keimzelle und Klammer für eine funktionierende Gesellschaft. Das heißt, Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, Alleinerziehende bleiben völlig außen vor, obwohl sie natürlich längst gesellschaftliche Realität sind. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, finde ich, Familie wird so als heiliger, glücklicher Ort, natürlich auch als heterosexueller Ort inszeniert. Und Armut und Gewalt kommt überhaupt nicht zur Sprache. Also etwas, was für viele Familien bittere Realität ist. Ja, also das ist einfach, es wird so getan, Familie ist ein schützenswerter Bubble und da fährt, ja, also daran wird nicht gerührt. Das führt mich zur Fristenlösung, apropos gesellschaftliche Realität. Ein wichtiger Punkt ist, dass auch eine Aufweichung der Fristenlösung bei Schwangerschaftsabbrüchen durch Schwarz-Blau befürchtet wird. Anlass zur Sorge gibt etwa, dass mit Gudrun Kugler, eine fundamentalistische Lebensschützerin vom Wiener Gemeinderat, in den Nationalrat geholt wurde. Und Gudrun Kugler hat überdies unlängst beim Marsch für das Leben, also einer wirklich aggressiven Anti-Abtreibungskundgebung, die jährlich stattfindet, von einem Paket gesprochen, das sie schon mit der Regierung verhandeln. Alarmistisch stimmt aber auch ein Passus im Regierungsprogramm, der die, Zitat, medizinische und soziale Beratung vor geplanten Schwangerschaftsabbrüchen fordert. Dazu muss gesagt werden, dass die medizinische Beratung freilich eh Standard ist. Natürlich gibt es eine medizinische Beratung vor dem Schwangerschaftsabbruch, aber die soziale Beratung gibt es derzeit nicht, und zwar aus guten Gründen. Die Situation in Deutschland zeigt, dass diese Beratung oft sehr, sehr belastend ist, ja, gerade für junge Frauen, und oft werden die wirklich von kirchlichen Vertreterinnen, dann denen wird massiv ins Gewissen geredet, und zeigt sich auch da, Langzeitstudien zeigen, dass gerade junge Frauen davon wirklich oft lebenslang Schuldgefühle also dass das dadurch hervorgerufen wird. Ja, zur Frauenministerin, oder die Ministerin für Frauen, Familie und Jugend, Juliane Bogner-Strauß, die scheint mit all diesen Entwicklungen wenig anzuecken. In einem Interview, das ich mit ihr geführt habe, allerdings nur schriftlich, sie war tatsächlich nur zu einem schriftlichen Interview bereit. Es war auch ein veritabler Traditionsbruch, weil wir seit 35 Jahren nahezu jede Frauenministerin zum Einstandsinterview getroffen haben, und es war dann auch ein klares Statement, dass sie das abgelehnt hat. Also in diesem Interview bezeichnet sie sich als pragmatische Feministin, der es vor allem darum gehe, dass jede Frau ihr individuelles Lebensmodell umsetzen kann, bei dem sie absolute Wahlfreiheit hat. Und diese Wahlfreiheit ist jetzt eine sehr, sehr wichtige Vokabel in einem Diskurs, der von einem neoliberalen Selbstverwirklichungsphantasma geprägt ist und den natürlich die ÖVP einerseits stark vorantreibt, aber eben durchaus auch die ÖVP. Und das ist mir immer sehr wichtig zu betonen, ja, dass auch die Rechtspopulistinnen, die sich ja immer und überall als Parteien des kleinen Mannes inszenieren, letztlich diese neoliberalen Umstrukturierungen mittragen, wenn nicht sogar teilweise selbst vorantreiben. Ja, in feministischer Hinsicht geht dieses Selbstverwirklichungsphantasma davon aus, dass es einfach nur den nötigen Biss braucht, dass es eine Frage des individuellen Willens ist, des persönlichen Commitments, ob Frauen das eben schaffen, Kind und Karriere zu verbinden. Und das wird ja häufig als Lean-In-Feminismus bezeichnet. Das ist benannt nach dem Bestsellerbuch von der Facebook-CEO Sheryl Sandberg, die eben genau das auch gesagt hat, also die Frauen bräuchten einfach den Willen zur Macht, und dann geht das auch. Sie hat das dann später zurückgenommen, als sie selbst alleinerziehend war, und hat dann zum ersten Mal eingestanden, dass es eben doch nicht so leicht ist für viele. Und ich meine, die hat alle finanziellen Mittel, um sich Dienstleistungen zukaufen zu können. Und jetzt unlängst gab es auch so einen lustigen Michelle Obama Saga, der ziemlich für Aufregung gesorgt hat. Die hat irgendwie bei der Präsentation ihres neuen Buchs gesagt, das sei alles Shit mit dem Lean-In-Feminismus, und alle haben sich dann über die Wortwahl mokiert. Aber im Grunde wollte sie eben sagen, das funktioniert nicht. Also es ist mitnichten eine Frage der persönlichen Willensstärke und des persönlichen Einsatzes, sondern es braucht strukturelle Rahmenbedingungen, es braucht gesellschaftliche Rahmenbedingungen, damit Frauen in der Lage sind, Karriere zu machen, wenn sie kleine Kinder haben. Aber zurück nochmal zur Frauenministerin, die eben meiner Meinung nach für so einen Lean-In-Feminismus steht und die auch das Frauenvolksbegehren bezeichnenderweise nicht unterschreiben wollte. Apropos Frauenvolksbegehren, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, das wurde ja jetzt vor wenigen Tagen diskutiert im Parlament, und da hat die gesamte Regierungsspitze gefehlt, und auch da wurde dann im Nachhinein das von den Regierungsparteien lächerlich gemacht, und das wären ja völlig abwegige Forderungen, die da erhoben würden und so weiter. Die Initiatoren des Frauenvolksbegehrens fordern übrigens schon länger den Rücktritt von Bogner-Strauß, denn die angekündigten Reformankündigungen, zum Beispiel im Bereich Gewaltschutz, seien bloß leere Worte gewesen. Anstatt Reformen durchzuführen, zerstöre Bogner-Strauß, Zitat, innerhalb kürzester Zeit jahrzehntelange Errungenschaften der Frauenbewegung. Bogner-Strauß mache Politik für die oberen 10.000. Ob es nun tatsächlich Politik für die oberen 10.000 ist, sei dahingestellt. In jedem Fall ist aber der Vorwurf durchaus gerechtfertigt, dass es eine Politik für die Besserverdienenden ist. Das zeigt insbesondere der Familienbonus, den die Ministerin ja als echte Entlastung für unsere Familien lobt und als familienpolitischen Meilenstein. Aber der Familienbonus, den es jetzt ab 1. Jänner geben soll, ist eben ein reiner Absetzbetrag. Und das heißt, der kommt tatsächlich nur jenen zugute, die einfach auch genug verdienen. Also es gibt diese Grenze von 1.700 Euro, und alle, die weniger verdienen, haben von dem Familienbonus überhaupt nichts. Das große Problem der Kinderarmut wird durch den Bonus also nicht gebessert. Im Gegenteil, es wird sich sogar weiter verschärfen, zeigen viele Berechnungen. 500.000 Kinder in Österreich werden vom Familienbonus nicht das Geringste haben. darunter auch jene fast 300.000 Kinder, die in Österreich in einem armutsgefährdeten Haushalt leben. Das ist rund jedes sechste Kind. Auch der Familienbonus soll übrigens nur an Menschen ausgezahlt werden, deren Kinder in Österreich leben. Genau wie die Indexierung der Familienbeihilfe ist das nicht europarechtskonform. Und der Familienbonus wird überdies deutlich häufiger an Männer gehen als an Frauen, einfach weil die meistens das höhere Einkommen haben. Die alten Familienleistungen gingen hingegen an Frauen und das war auch sehr sinnvoll und gut, dass das so ist. Ja. Erstens mal leisten Frauen weiterhin den Hauptteil der Betreuungsarbeit und Hausarbeit. Entsprechend ist es auch nur gerechtfertigt, dass sie das Geld bekommen. Und zweitens trägt es einfach zu ihrer Autonomie bei, wenn sie eigenes Geld haben. Ja. Das ist ein ganz großes Problem, zum Beispiel in Gewaltbeziehungen, wenn Frauen über kein eigenes Einkommen verfügen. Und das war eine ganz wichtige Maßnahme zu sagen, dieses Geld, diese Familienleistungen, diese staatlichen, gehen in aller Regel an die Frauen. Ja, und das wird auch zurückgefahren. Also es gibt so eine feministische Organisation, die nennen sich Femme Fiscal, die machen jetzt zu Weihnachten eine große Aktion gegen den Familienbonus, wo sie darauf aufmerksam machen, dass es eigentlich ein Geschenk an Männer ist. Ja. Also sie haben das so aufgezogen an Frauen, ihr braucht euren Männern nichts zu schenken, die kriegen schon 1.500 Euro von der Regierung. Auch bei der Mindestsicherung ist Kinderarmut ein großes Thema, denn laut SOS Mitmensch übertreffen die geplanten Kürzungen der Mindestsicherung die Gutschriften durch den Familienbonus bei weitem. Zahlreichen mittellosen Familien werde de facto die Existenzgrundlage geraubt. Die Regierung versucht nun geschmackloserweise, die Kürzung bei der Mindestsicherung so darzustellen, als ob sie nur Migranten betreffen würde. Konkret ist ja tatsächlich geplant, 300 Euro weniger zu zahlen, wenn die Deutschkenntnisse nicht ausreichen, also 300 weniger von ohnehin nur 863. Und zugleich wird behauptet, dass österreichischen Familien überhaupt nichts gekürzt würde. Das ist nicht nur eine widerwärtige Argumentation, es ist auch schlecht gelogen. Denn Berechnungen zeigen, dass Familien mit zum Beispiel 4 Kindern ebenfalls sehr, sehr viel verlieren werden. Wieder trifft es also besonders Kinder. Die Kinderarmut wird steigen. Das ist nicht nur absehbar, sondern das wird bewusst in Kauf genommen. Vor allem eben bei Kindern aus migrantischen Familien. Und die Neuregelungen bei der Mindestsicherung werden auch massive Auswirkungen auf Frauen ohne österreichische Staatsbürgerschaft, insbesondere aber auf weibliche Flüchtlinge und Asylberechtigte haben. Und auch das, ich komme später noch genauer auf das Thema Gewaltschutz, den sich ja die Regierung so auf die Fahnen schreibt, zu sprechen, auch für gewaltbetroffene Frauen ist die Abschaffung der Notstandshilfe eine Katastrophe. Ich habe gerade heute eine Analyse von einer Mitarbeiterin aus einem Frauenhaus gelesen, die war so niederschmetternd, weil die gesagt haben, also die Notstandshilfe war das wichtigste Hilfsmittel, um diesen Frauen zu helfen, die einfach existenziell immer von den Männern abhängig sind, die zum Großteil ganz kleine Kinder haben, also ein überwiegender Teil hat Kinder unter 5 Jahren, ganz viele sogar Kinder unter 2 Jahren und die haben keine Möglichkeit mehr mit der Mindestsicherung auf eigenen Beinen zu stellen. Bei der Notstandshilfe konnten sie ein bisschen dazu verdienen, da gab es das Kindergeld dazu, die kamen über die Runden und mit der Mindestsicherung wird das einfach nicht mehr der Fall sein. Ja, aber das ist natürlich kein Hinderungsgrund, dass man hart zu Ausländern ist, damit brüstet man sich ja sogar. Also wie gesagt, bei der Mindestsicherung ist das quasi das Argument, das sie vor sich hertragen. Ich kann da kurz an das Video zur E-Card erinnern, das ja dann zurückgezogen wurde, aber das war ja auch, also das hat mich so geschockt, weil es ja diesen Ali oder Mustafa, diesen Ali am Schluss, als er da abgewiesen wurde und quasi keine ärztliche Behandlung bekommen hat, hat er dann ja so den Kopf gesenkt und sind ihm sogar die Tränen gekullert, was ja eine dramaturgisch irrwitzige Entscheidung ist, weil eigentlich möchte meinen, dann kriegt jeder Mitleid mit Ali und denkt, meine Güte, der Arme, war das jetzt nicht vielleicht doch zu hart und hat der schlimme Zahnschmerzen. Aber offenbar geht die FPÖ davon aus, dass ihr Klientel so mitleidlos und hartherzig ist, dass die genau das wollen und genau das fahren sie im Moment auch. Also dieses wirklich, wir haben kein Mitleid und wir kürzen und wenn es an die Existenzgrundlagen geht. Ja, die Kostenersparnis für das Budget ist übrigens minimal. Schließlich macht die Mindestsicherung weniger als 1% aller Sozialausgaben aus. Und legitimiert werden die Einschnitte damit, dass Arbeitsanreize gesetzt und Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Das ist übrigens die gleiche Argumentation, die bei Hartz IV bemüht wurde. Und Hartz IV dient auch eindeutig als Schablone, obwohl in Hartz IV sich gezeigt hat, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. Denn in Deutschland ist einfach ein riesengroßer Niedriglohnsektor entstanden, aber kein einziger menschenwürdiger Arbeitsplatz mehr. Und wenn es einfach nicht die entsprechenden Arbeitsplätze gibt, kann man Menschen auch durch Sanktionen nicht auf diese Arbeitsplätze drängen. Ja. Es gibt eine neue Studie, die plausibel macht, dass Hartz IV nicht nur aus gesellschaftspolitischer Sicht fatal war, da ist es ja offensichtlich, dass es das war, sondern sogar auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht mehr geschadet als genutzt hat. Hartz IV hat für weite Teile der Bevölkerung eine Verarmungsspirale ausgelöst, von der in besonderer Weise Frauen betroffen sind. Und das will unsere Regierung nun also nachmachen. Auch andere arbeitsmarktpolitische Reformen treffen Frauen besonders hart, vor allem der 12-Stunden-Tag. Auch hier hat die Regierung von Flexibilisierung gesprochen. Das ist ein Wording, wo sie dann sagen, das ist eine besonders familienfreundliche Maßnahme, weil dann längere Freizeitblöcke geschaffen werden können, wo die Familien dann gemeinsam Ausflüge machen können. Nur ist halt leider Betreuung eine tägliche Aufgabe, die man leider nicht flexibel von einem auf den anderen Tag verschieben kann. Generell lässt sich zur Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der schwarz-blauen Regierung sagen, besonders schlimm trifft es jene, die ohnehin schon wenig haben. Und da Armut bekanntlich weiblich ist, sind das eben überproportional oft Frauen. Die Kürzungen bei den Frauenorganisationen, von denen ich anfangs sprach, werden vom Frauenministerium nun perfiderweise damit legitimiert, dass es eben einen Fokus auf Gewaltschutz gäbe. Und Gewaltschutz ist nun eine frauenpolitische Maßnahme, die sich recht gut verkaufen lässt, die sich wohl auch bei ihrem Klientel ganz gut verkaufen lässt, weil vor Gewalt schützen Frauen und Kinder, da können sich irgendwie alle drauf einigen. Und noch besser kommt es beim schwarz-blauen Klientel wohl an, wenn es um den Gewaltschutz der österreichischen Frauen vor Muslimen und anderen sogenannten Fremden geht. Schaut man sich die Gewaltdefinition der Regierung nämlich an, dann wird klar, dass Gewalt als etwas betrachtet wird, das vor allem in der migrantischen Community vorkommt, also als Gewalt, die von migrantischen Männern ausgeht. Diese Gewalt richtet sich einerseits gegen deren eigene Frauen, die im Gegensatz, wie gesagt, zur westlichen Frau als unterdrückt gelten. Im Regierungsprogramm ist dann von zugewanderten, geflüchteten Frauen die Rede, die es zu schützen gilt. Das ist für die Regierung freilich kein Anlass, deswegen konkrete, empowernde Maßnahmen für diese Frauen zu setzen. Es ist einmal im Regierungsprogramm die Rede von nicht näher ausgeführten Maßnahmen im Bildungsbereich, aber es bleibt absolut vage, wie es übrigens immer absolut vage bleibt, wenn es in diesem Regierungsprogramm ausnahmsweise, ist eh selten genug, mal um Frauenpolitik geht. Da gibt es nie irgendwelche quantitativen oder qualitativen Zielsetzungen oder gar Festlegungen. Ja, und für Migranten und Migrantinnen gibt es aber sowieso keine Unterstützung, sondern im Gegenteil nur fiese neue Schikanen, wie eben die bereits erwähnte Kürzung der Mindestsicherung bei schlechten Deutschkenntnissen, aber auch das Staatsbürgerschaftsaberkennungsverfahren gegen TürkInnen oder zum Beispiel bei der Führerscheinprüfung, wo jetzt keine muttersprachlichen Tests mehr zugelassen werden. Also das sind zum Teil so wirklich, man kann es nicht anders sagen, niederträchtige Schikanen, wo man die auch wirklich keinen anderen Sinn und Zweck haben, als der eigenen Wählerinnenschaft zu zeigen, schaut, wir sind wirklich hart gegen die. Ja? Also bei der Führerscheinprüfung geht es darum, Fahrkompetenz abzuprüfen. Da hat Sprachkompetenz einfach überhaupt keine Relevanz. Ja? Wenn die FPÖ, wenn die Regierung also als Ankläger von Gewalt auftritt, die von Migranten an Migrantinnen verübt wird, ist das bestenfalls scheinheilig. Denn ganz besonders groß ist die Empörung über migrantische Männergewalt bekanntlich bei denjenigen, die sich entrüstet gegen jede Verschärfung des Pokrapsch-Paragraph, wie der genannt wurde, gewehrt haben. also gegen jede Verschärfung, die sie selbst betrifft. Zudem werden trotz dieses vermeintlichen Fokus auf Gewaltschutz beinhart konkrete Gewaltschutzmaßnahmen gestrichen. So hat das Innenministerium ein gemeinsames Projekt gegen Gewalt an Frauen mit diversen Interventionsstellen gestoppt. Das waren so Hochsicherheitskonferenzen, die stattgefunden haben, wo sich eben die Polizei mit Frauenschutzorganisationen getroffen hat, um zu verhindern, dass es eskaliert. Ja. Und das wurde gestoppt. Und das ist, kann man nicht anders als eine falsche Entscheidung nennen, angesichts des neuen Hochstands an Morden gegen Frauen. Dieses Jahr waren schon 32 Morde an Frauen. Das ist ein absoluter Höchststand für Österreich, aber europaweit liegen wir damit auch auf dem unrühmlichen ersten Platz. Gekürzt wurde auch beim Verein AÖF, das ist der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser, und zwar wurden Mittel für eine Ringvorlesung zur Prävention gegen Gewalt an Frauen und Kinder gestrichen. Denn darum, Bewusstseinsarbeit zu leisten, geht es der Regierung überhaupt nicht. Ja? Also es geht nicht darum, Männergewalt als endemisches Problem jeder Gesellschaft zu thematisieren und zu bekämpfen. Im Gegenteil, diese wichtige Sensibilisierungsarbeit wird sogar bewusst untergraben. Gewalt gegen Frauen, die selbstverständlich auch von Österreichern ausgeht und fest in unserer Kultur verankert ist, wird von dieser Regierung mehr oder weniger ignoriert. Dafür wurde ja der feministische Begriff Rape Culture geprägt, der eben zeigen sollte, dass es ein Kontinuum gibt zwischen der Sexualisierung von Frauen überall in unserer visuellen Kultur und eben den tatsächlichen körperlichen Übergriffen. Wobei, wie gesagt, es gibt Zusammenhänge, das wird nicht gleichgesetzt, ja, um das gleich dazu zu sagen, weil das ja oft eine Kritik ist, Feministinnen würden das alles in einen Topf werfen und eine sexistische Bikini-Werbung wäre genauso schlimm wie eine brutale Vergewaltigung, das ist natürlich nicht, aber dieser Rape Culture will halt zeigen, die Dinge hängen miteinander zusammen. Also wenn kleine Jungs von klein auf Frauen immer nur als Sexualobjekte präsentiert bekommen, überall, und das ist ja wirklich allgegenwärtig in unserer durch und durch visuellen Kultur, dann hat das selbstverständlich Auswirkungen darauf, wie ihr Blick auf Frauen sich ausbildet. Aber Gewalt wird eben von dieser Regierung nicht als gesellschaftspolitisches Problem betrachtet, sondern vielmehr als Sicherheitsproblem verhandelt. Besonders bezeichnend ist hier eine Entgleisung einer FPÖ-Abgeordneten, Susanne Fürst war das, die gesagt hat, Kickl ist mehr Frauenminister als Innenminister. So lächerlich das klingen mag, und es hat tatsächlich für viele Lacher gesorgt, es bringt ziemlich gut auf den Punkt, wie die FPÖ Feminismus versteht. Nämlich ziemlich genau wie die rechtsextreme Kampagne 120 Dezibel, die sich auf die Fahnen schreibt, das wahre MeToo, der wahre Aufschrei zu sein. Hinter der Kampagne steht die Identitäre Bewegung Deutschlands und sie ist ein, Zitat, Aufschrei gegen importierte Gewalt, gegen Überfremdung, Gewalt und Missbrauch. Die Täter lauern überall, behauptet die Kampagne, und sie setzt gut inszenierte Videos ein, in denen Frauen Sätze sagen wie, wir sind nicht sicher, weil ihr euch weigert, unsere Grenzen zu sichern. Und diese Frauen fürchten sich angeblich bald einer Mehrheit von, Zitat, jungen Männern aus archaischen, frauenfeindlichen Gesellschaften gegenüber zu stehen. Also hier, das sind so ein paar Stills von Videos dieser Kampagne. Ganz professionell gemacht und tatsächlich versuchen die diese Ästhetik zu kopieren von irgendwelchen angesagten YouTube-Bloggerinnen. Also sind sie sehr, sehr gut drin, einfach diese Ästhetik nachzumachen, um eine bestimmte Zielgruppe erreichen zu können. Und sie, also das ist wirklich in Reinform die Instrumentalisierung von sexueller Gewalt, weil gleichzeitig wird natürlich die andere MeToo-Kampagne abgelehnt. Ja, also die ist Hexenjagd und aus dem Ruder gelaufen und weibliche Lynchjustiz und so weiter. Aber dieser Aufschrei, der ist wirklich der wahre. Das Wording der österreichischen Bundesregierung ist davon erschreckenderweise nicht allzu weit entfernt. Auch hier gelobt man nun, Österreichs Frauen vor importierter sexueller Gewalt schützen zu wollen und bedient damit genau dasselbe gefährlich irreführende Narrativ. Denn um gegen Gewalt gegen Frauen vorzugehen, und das kann man wirklich nicht deutlich genug sagen, braucht es eben keinen besseren Grenzschutz, sondern es braucht einen Kulturwandel. Denn Gewalt gegen Frauen ist beileibe kein importiertes Problem. Gewalt gegen Frauen existiert in nahezu jeder Kultur. Und es sind außerdem eben nicht die Täter hinterm Busch, die wir am meisten fürchten müssen, sondern es sind die Männer in den eigenen vier Wänden, von denen statistisch das größte Risiko ausgeht. Es sind Ehemänner, Verwandte, Partner und Bekannte, die den Löwenanteil der verübten Gewalttaten ausmachen. Und das ist seit langem bekannt und das ist ganz bestimmt auch dieser Regierung bekannt. Der private Raum, das eigene Zuhause, ist für die meisten Frauen also weit gefährlicher als die Tiefgarage. Doch gegen diese häusliche Gewalt richten schärfere Asylgesetze nichts aus. Gegen sie muss man vorgehen, indem man Maßnahmen gegen Geschlechterungerechtigkeit auf jeder Ebene setzt. Doch diese Geschlechterungleichheit zementiert diese Regierung ja, wie bereits ausgeführt gerade. Stattdessen müsste sie gegen Geschlechterstereotype aktiv werden, gegen Asymmetrien zwischen den Geschlechtern, die sich im schlimmsten Fall eben leider auch in brutaler körperlicher und sexueller Gewalt gegen Frauen manifestieren. Diese Rollenbilder werden bekanntlich von klein auf eingeimpft und eingeübt, um also bereits kleinen Jungen beizubringen, dass sie Mädchen auf Augenhöhe begegnen sollen und dass Aggressionen nicht das Geringste mit Testosteron zu tun haben, braucht es eben unbedingt auch so etwas wie eine geschlechtssensible Pädagogik. Doch das ist etwas, was diese Regierung übrigens gemeinsam mit Rechtspopulisten und Populistinnen auf der ganzen Welt verspottet und bekämpft. Also das war zum Beispiel, dagegen richtete sich jetzt auch der Kommentar beim Frauenvolksbegehren. Also das wäre ja völlig abwegig, was da für queere Pädagogik soll in Lehrplan implementiert werden. Und da würde ja Frühsexualisierung und weiß der Kuckuck was. Und entsprechend gibt es im entwickelten Bildungsrahmenplan überhaupt nichts zu geschlechtergerechter Pädagogik und auch die Gleichstellung als Unterrichtsprinzip ist wieder gekippt worden. Und wie gesagt, da geht es erstmal überhaupt nicht um Sexualität oder Homosexualität, sondern da geht es schlicht und ergreifend um so Sachen, dass Männer und Frauen gleich häufig in Schulbüchern abgebildet werden und dass eben auch mal die Väter am Herd stehen und die Frauen mit dem Aktenkoffer erschöpft nach Hause kommen. Also so ganz selbstverständliche Dinge, aber die sind eben auch wieder, das ist ihnen auch schon zu wild. Noch ein paar Worte zur Instrumentalisierung sexueller Gewalt, denn es ist nicht einfach nur scheinheilig und verlogen, wenn FPÖ und ÖVP sich gegen die Gewalt aussprechen, die unseren Frauen von migrantischen Männern vermeintlich angetan wird. Es ist demagogisch und brandgefährlich. Denn sie knüpft damit nahtlos an das Motiv des schwarzen Mannes an, der der weißen Frau Gewalt antut. Und das ist ein Diskurs, der leider nicht erst seit den Vorkommnissen in der Kölner Silvesternacht immer wieder aufgerufen und aktualisiert wird. Sondern rechtspopulistische Hetze bedient sich dieser Instrumentalisierung sexueller Gewalt schon sehr lange. Und sie steht in einer langen, langen Tradition, mit der seit der Kolonialzeit vor der drohenden fremden Gefahr für den eigenen Volkskörper, der dann oft eben durch die weiße, nackte, begehrenswerte Frau symbolisiert war, also den diese Gefahr darstellt. Ein beliebtes Mittel, um auf diese Gefahr hinzuweisen, gibt es übrigens auch natürlich ganz viel antisemitische Zeichnungen, waren herabwürdigende Zeichnungen, in denen schwarze Vergewaltiger animalisch über blonde Frauen herfallen. Auch in Birth of a Nation, dem filmgeschichtlich bahnbrechenden Werk von Griffith aus dem Jahre 1915, werden Schwarze als tierische Triebtäter inszeniert, gegen die es weiße Frauen zu verteidigen galt. Solche Bilder haben eine gewaltige Macht und damit meine ich wirklich buchstäblich gewaltige Macht. Denn dem Film zum Beispiel wird nicht von ungefähr nachgesagt, maßgeblich zur Neugründung des Ku Klux Klans beigetragen zu haben. Und wenn nun also Trump Und dabei wird er ganz eifrig unterstützt vom demagogischen rechten Sender Fox, immer wieder vor der Migrantenkarawane warnt, dann aktualisiert auch er diesen uralten Diskurs. Und bei Trump war da nicht nur von Krankheiten die Rede, die diese Leute angeblich einschleppen würden. Also da hat er sich auch wieder vollkommen lächerlich gemacht, weil er irgendwelche Krankheiten ausgezählt hat, die eigentlich längst ausgestorben sind, die es gar nicht mehr gibt. Ja. Aber er hat eben nicht nur vor Krankheiten gewarnt, sondern er hat auch von einer sexualisierten Gewaltbedrohung zumindest insinuiert, wenn er von den jungen, starken Männern gesprochen hat. Und das hat er immer, immer wieder getan. Er hat zwar nicht gesagt, dass diese Männer viril oder potent seien, aber der Subtext war eindeutig lesbar. Und dieser Subtext ist letztlich immer dabei, wenn von jungen, migrantischen Männern gesprochen wird. Und das ist bei Trump so, aber das ist auch bei der FPÖ so oder bei der AfD in Deutschland. Und dieser traditionsreiche und so oft neu instrumentalisierte Diskurs vom dunklen Gewalttäter hält sich nun völlig unbeeindruckt von der Tatsache, und das ist jetzt ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass geschichtlich ja das genaue Gegenteil der Fall war. Dass also weiße Männer seit der Kolonialzeit, Women of Color, jede nur denkbare grausame Form von Gewalt angetan haben. Und ich möchte noch ein aktuelles Beispiel geben für die im Wortsinne gewaltige Macht, die rassistische Diskurse haben. Der aktuelle Diskurs befördert nämlich ganz konkret rassistische Gewalt gegen Kopftuchträgerinnen. Die Beschimpfungen auf der Straße, die täglich Beschimpfungen auf der Straße erleben. Der Verein Zara hat knapp 1200 rassistische Vorfälle im vergangenen Jahr dokumentiert. Auch das übrigens ein neuer Höchststand im Vergleich zu den letzten 10 Jahren. Und besonders betroffen waren eben Frauen mit Kopftuch. Muslimische Frauen werden also nicht geschützt, wie behauptet wird, sondern sie werden sogar ganz konkret gefährdet. Ich möchte hier vielleicht kurz vorauseilend auf einen Einwand eingehen, der an dieser Stelle immer kommt, wenn man quasi diese Instrumentalisierung von migrantischer Männergewalt skandalisiert, dann kommt sehr oft der Einwand, ob man nicht auch die ganz reale Gewalt von Migranten genauso skandalisieren müsste. Ja, also da wird dann gesagt, aber es gibt sie doch. Es gibt doch tatsächlich ganz viele muslimische Männer, die Frauen nicht respektieren, die Frauen nicht achten, die ihre Frauen schlagen. Darauf kann ich letztlich nur erwidern, dass selbstverständlich jede Form sexueller Gewalt zu verurteilen ist und natürlich auch die von Migranten. Die Augen davor zu verschließen, aus Angst rechten Demagogen in die Hände zu spielen, wäre fatal. Und natürlich müssen wir uns mit menschenverachtenden islamistischen Herrschaftsideologien auseinandersetzen und wir müssen auch, wie wir uns mit jeder Form von repressiver Religiosität auseinandersetzen müssen. Und natürlich muss auch Islamkritik möglich sein und muss auch islamistischer Staatsterror verurteilt werden. Genau wie auch jede andere Form, wie auch jede andere islamistisch inspirierte Form patriarchaler Gewalt. Aber diese Kritik bringen Feministinnen tatsächlich seit langer, langer Zeit vor. Und meiner Meinung nach kann diese Kritik nur fundiert sein, wenn eben berücksichtigt wird, dass zum Beispiel Zwangsverheiratung eben nicht nur was mit Religion zu tun hat, sondern auch mit einer restriktiven europäischen Asylpolitik, die eben die Möglichkeiten legaler Einwanderung beschränkt. Oder dass gerade soziale Segregation und Stigmatisierung, wie wir sie gegenwärtig so stark erleben, zu religiöser Radikalisierung beiträgt. Und eben angesichts der zutiefst rassistisch geführten Debatten ums Kopftuch, die sich eben real auch in Gewalt gegen Kopftuchträgerinnen manifestieren, wäre es eben genauso verhängnisvoll, wenn wir nicht genau aufpassen, wie wir diese Kritik vorbringen. Es muss also darum gehen, sowohl gegen rassistische Hetze einerseits aufzutreten, andererseits aber sich auch nicht einer Bagatellisierung von Vorfällen schuldig zu machen, nur weil man Angst hat, man spielt den Rechten in die Hände. Denn weltweit sind rechtspopulistische bis rechtsextreme Regierungen auf dem Vormarsch. Weltweit beobachten wir, wie sich sogenannte illiberale Demokratien immer mehr ausbreiten. Unter illiberalen Demokratien versteht man Regierungen, die zwar formal weiterhin eine repräsentative Demokratie sind, die aber autoritär regiert werden und in denen demokratische Grundrechte zunehmend unter Beschuss stehen. Es ist übrigens schon sehr bezeichnend, dass ausgerechnet Berlusconi in Italien vor Autoritarismus warnt. Das hat er tatsächlich gemacht vor 2 Wochen. Da hat er wörtlich gesagt, ich spüre ein Klima mangelnder Freiheit. Wir befinden uns in einer nicht-liberalen Demokratie, einer Vorstufe der Diktatur. Ja. Also das war dann, war alle, so schlimm es auch ist, es war dann fast wieder zum Lachen. Ja. Auch in Österreich liegt die Gefährdung der Grund- und Freiheitsrechte in der Luft. Zu diesem Schluss kommt auch der österreichische Rechtsanwaltskammertag in einer neuen Untersuchung zur Rechtsstaatlichkeit in Österreich. Dazu passend gibt es auch ein neues Rating zum Zustand der Zivilgesellschaft. Es kommt zu dem Schluss, dass Aktivitäten der Zivilgesellschaft in Österreich, Zitat, schwieriger geworden seien. Und es stuft das Rating in Österreich von bisher offen auf nun eingeengt herab. Als Beispiele, wie es dazu kommen konnte oder warum es diese Situation gibt, werden vor allem die Angriffe von Kanzler Kurz auf das Rettungsschiff Aquarius genannt. Es ist von einer zunehmenden Kriminalisierung die Rede, man werde von Politikern angegriffen wie nie zuvor. Und diese Angriffe gibt es eben jetzt überall auf der Welt, wo ein Rechtsruck stattfindet. Wie aktuell nun erschreckenderweise auch in Brasilien mit Bolsonaro. Und immer gibt es diese Angriffe und immer gibt es die gleichen Muster. Also es gibt immer die Angriffe auf Minderheiten und es gibt immer Angriffe auf die Medien. Was mich zu meinem nächsten Punkt führt, nämlich dem Thema linke Medienpolitik, beziehungsweise im Besonderen feministische Medienpolitik. Denn Medien sind ein demokratiepolitisch essentielles Mittel der Kritik und Kontrolle. Die Unabhängigkeit der Medien ist deshalb ein unverabschiedbares Element jeder Demokratie. Und gerade weil Medien diese mächtige Kontrollfunktion haben, es gibt zwar den viel diskutierten Einflussverlust durch soziale Medien, natürlich gibt es den, aber trotzdem gibt es auch noch diese Kontrollfunktion durch Medien, aber gerade weil sie so mächtig sind, stehen sie so oft unter Beschuss. Leider eben nicht nur von Donald Trump in den USA oder anderswo, sondern auch hier in Österreich. Das hat ja zuletzt der Leak aus dem Innenministerium gezeigt, wo es die Direktive gab, dass man kritische Medien, worunter übrigens schon der Kurier fällt, abstrafen und Regierungstreue mit Exklusivgeschichten belohnen soll. Übrigens passend zum Thema Instrumentalisierung von sexueller Gewalt, derselbe Leak enthielt auch die Anweisung, dass man bitte mit Vorkommnissen sexueller Gewalt durch Migrantinnen proaktiv, war das Wort, rausgehen soll und das sofort veröffentlichen soll. Gleichzeitig fühlen sich rechtspopulistische bzw. rechtsextreme Politikerinnen gern von den Medien verleugnet und totgeschwiegen, was in Österreich besonders zynisch ist. Denn nirgendwo ist die Rechte so eng mit dem Boulevard verflochten wie hier und ihre Themen prägen den Diskurs seit Haiders Siegeszug letztlich. Und die rechten Themen, das muss man ergänzen, sind generell immer absolut diskursdominant. Ja. Also das in jedem Wahlkampf haben wir das Migrationsthema rauf und runter und Themen wie soziale Gerechtigkeit oder Klimakatastrophe oder so sind absolut marginal. In dieser Situation ist es nun ganz besonders wichtig, kritischen Journalismus zu stärken. Freie Medien bilden dabei wichtige Orte der Auseinandersetzung und Analyse, die zudem auch Ausbildungsorte für unbequeme Nachwuchsjournalistinnen sind. All dies gilt insbesondere auch für feministische Medien, die in den letzten Jahren leider empfindlich dezimiert wurden. Doch feministische Berichterstattung und Kritik sind unverzichtbar, denn schließlich richten sich die Attacken von rechts eben besonders auch gegen Genderwahn und gegen hart erkämpfte Frauenrechte. Nach der Wahl Trumps zum US-Präsidenten gab es im liberalen Medienspektrum so ein plötzlich ein ganz neues Pathos. Also plötzlich das, was so vorher so linken Medien eigen waren, dass man sich so für die Wahrheit kämpfend und für die Gerechtigkeit und die Ausgebeuteten und so und dafür ja eher belächelt wurde von den etablierten Medien. Das gab es dann plötzlich nach der Trump-Wahl auch bei von den großen Medien, und es gab so den leidenschaftlichen Aufruf, dass man sich niemals daran gewöhnen dürfe, dass das jetzt der Präsident sei, dass man dieses Amtsverständnis und Politikverständnis niemals normalisieren dürfe. Das war ganz lustig. Stephen Colbert, ich weiß nicht, wer die Show kennt, hat gerade gestern gesagt, dass er sich jetzt 2 Jahre nach der Wahl immer noch selbst daran erinnern muss, dass er schockiert sein will, Tag für Tag. Also dieses schockiert sein über die Zustände, dass das einfach irgendwann auch verloren geht, weil man sich dran gewöhnen kann. Und es gab eben von den Medien den Appell, das nicht eintreten zu lassen und dafür Sorge zu tragen, dass das immer weiter skandalös bleibt. Und in Analogie zu dieser Aufgabe würde ich nun die Aufgabe feministischer Medien charakterisieren und sagen, dass es die originäre Aufgabe feministischer Medien ist, den ganz normalen Alltagssexismus zu skandalisieren, der nicht nur durch eine jahrtausendealte Kulturgeschichte normalisiert wurde, sondern bis heute eben auch medial normalisiert wird. Es ist unsere Aufgabe, unermüdlich darauf hinzuweisen, dass es zwar Normalität ist, dass Frauen auf so ziemlich allen Ebenen diskriminiert werden, dass es aber trotzdem eine ungeheuerliche Ungerechtigkeit ist, die unbedingt überwunden werden muss. Ja, wie gesagt, feministische Medien können, wie andere linke Medien auch, es gibt einfach bestimmte Medien, die ohne Förderung nicht überleben können. Ich bin der Meinung, dass kritische Pressearbeit so ein wichtiges öffentliches Gut ist, dass es eigentlich eine unabhängige Förderung geben müsste. Es gibt ja eine Presseförderung und der Boulevard ist hochsubventioniert, also es gibt diese hochkonzentrierte Mediensituation in Österreich einerseits und dann noch sind die auch noch hoch subventioniert, während es für kleine, alternative, unabhängige Medien eben nichts gibt. Und für feministische Medien gab es eben nur was aus frauenpolitischen Fördertöpfen und das fällt nun eben auch weg. Vielleicht ganz kurz noch ein paar Zahlen dazu, warum es eigentlich feministische Medienpolitik überhaupt braucht. Das ist eine Studie von einem vom Marktforschungsunternehmen Media Affairs, das quasi die Rolle der Frauenpolitik in den Medien für 2017 analysiert hat. Und wir erinnern uns, 2017 war das Jahr, das mit den Women's Marches begann und mit MeToo endete. In dem Jahr wurde Feminismus tatsächlich zum Wort des Jahres gewählt in den USA. Also gefühlt war Feminismus omnipräsent, auch selbst für mich. Und die Studie zeigt jetzt aber ganz was anderes. Ja? Also Frauenpolitik war weiter absolut marginal und grundelt irgendwo. Also es ist jetzt hier nicht in Prozentzahlen angegeben, aber ziemlich weit abgeschlagen herum. Hier sieht man auch nochmal klassische Frauenpolitik, Nebenschauplatz in allen Parteien. Das finde ich auch interessant, weil die schenken sich letztlich nichts. Und auch bei der Analyse der Printmedien waren die Qualitätsmedien nicht viel besser als der Boulevard. Es gab natürlich Unterschiede, aber die sind letztlich nur marginal. Ja, das war 2017, wo es einfach sehr, sehr viel Feministisches zu berichten gab, aber auch 2018 fand ich das wieder skandalös, dass von so großen Ereignissen wie zum Beispiel den Frauenstreik in Spanien, wo unglaubliche 6 Millionen Frauen auf die Straße gegangen sind, ist fast nichts davon in den Medien gelandet. In der Türkei gab es ganz große Frauendemonstrationen, ganz wenig Medienecho. Und das ist letztlich jedes Jahr dasselbe. Und wir erleben das als feministisches Medium, dass bei uns vor dem Frauentag immer die Telefone heiß laufen. Ich nenne das immer den Frauentags-Fame. Dann wollen alle Interviews oder irgendwelche Analysen. Und den Rest des Jahres interessiert sich einfach niemand dafür. Und bei so Themen sieht man hier auch, was es dann ist, also was unter Frauenpolitik fällt. Kopftuch, Burka nimmt den meisten Teil, also nimmt hier den Löwenanteil der Berichterstattung ein, Frauengesundheit, Migrantin, Frauenpension, sowas, also ist weit, weit abgeschlagen. Und oft sind es dann halt wirklich so Aufreger-Themen, Themen, mit denen man Schlagzeilen generieren kann, wenn es dann Beef zwischen Frauen gibt, wenn die Catherine Deneuve in Frankreich oder Nina Proll in Österreich sagt, MeToo ist eigentlich blöd, dann wird das aufgebauscht und tagelang diskutieren die dann. Aber es fehlt einfach eine grundlegende strukturelle Analyse. Das sind tatsächlich Dinge, die dann nur feministische Medien leisten. Deswegen haben wir tatsächlich auch den Anspruch, ein politisches Magazin zu sein, das sämtliche Themenfelder behandelt. Also es geht wirklich nicht nur darum, die klassischen frauenpolitischen Themen abzudecken, was immer das ist, wie Gehaltsschere, gläserne Decke und so weiter, sondern es geht darum, dass sämtliche Themen aus einer feministischen Perspektive beleuchtet werden. Denn Feminismus ist eine Querschnittsmaterie und es gibt letztlich kein einziges Thema, das nicht auch geschlechterpolitische Implikationen hat, das nicht auch aus einer feministischen Perspektive betrachtet werden müsste, was man jetzt eben auch bei der Analyse des Regierungsprogramms sieht. Ja. Also etwas Sozialpolitik, Steuer, egal was, es hat immer andere Auswirkungen auf Frauen und Männer, aber auch so etwas wie die Klimakatastrophe hat andere Auswirkungen auf Frauen. Also das ist zum Beispiel ganz interessant, dieses Beispiel, weil Frauen verfügen einfach über viel weniger Ressourcen, können deswegen schon gar nicht so verschwenderisch mit Ressourcen umgehen wie Männer, verursachen deswegen viel, viel weniger an Emissionen, sind aber zugleich die ersten Leidtragenden, wenn Dürren eintreten, wenn sie eintreten und so weiter, weil sie halt oft für die Subsistenz zuständig sind und das dann bewältigen müssen. Noch ein Punkt zur Wirksamkeit von feministischen Medien. Das ist ja eine Frage, die wir uns oder ich mir immer wieder stelle, gerade in so verzweifelten Momenten, weil man ja oft das Gefühl hat, mit so kleinen, kritischen, alternativen Medien erreicht man letztlich immer nur die eigene Bubble und das ist so ein Preaching to the Converted und im ganzen Leben wird man nie einen einzigen Sexisten bekehren und auf den rechten Weg bringen. Aber interessanterweise sind feministische Medien tatsächlich nicht nur solche selbstreferenziellen Special Interest Spielwiesen, sondern sie sind durchaus gesellschaftspolitisch wirksam und das ist auch Medien, lässt sich auch medienwissenschaftlich belegen. Die Medienwissenschaftlerin Elisabeth Klaus hat in einem Anschläge-Kommentar mal geschrieben, Zitat, feministische Medien öffnen Türen im engen Meinungskorridor des publizistischen Mail und Mainstreams. Sie sind eine Mobilisierungsressource nach innen und nach außen. Dazu vielleicht noch kurz zwei Worte, weil das ganz interessant ist. Es ist tatsächlich, also es gibt diese Funktion nach außen. Ja, es geht schon darum, feministische Forderungen zu stellen und die nach außen zu bringen. Und es lässt sich auch nachweisen, dass ein Thementransfer stattfindet. Also auch bei kleinen linken Medien, die haben schon eine Push-Funktion. Es funktioniert manchmal quälend langsam, aber es gibt diesen Thementransfer, dass irgendwann diese Sachen auch in den etablierten Medien landen. Aber wichtig ist eben auch diese Mobilisierungsfunktion nach innen. Also sie dienen quasi den emanzipatorischen und sozialen Bewegungen als Selbstvergewisserungsort, als Ort, um sich überhaupt selbst konstituieren zu können, also das war auch zu allen Zeiten so, diese Medien hat letztlich immer gebraucht, um Diskussionen über das eigene Selbstverständnis, über die eigenen Haltungen und Ziele zu führen. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dieses Wissen um den eigenen Impact zu kultivieren, möchte ich fast schon sagen, weil gerade Feministinnen neigen in der langen Tradition des weiblichen Understatements dazu, ihre eigene Leistung oft auch klein zu reden. Vielleicht gibt Ali Schwarz auch oder so einige Ausnahmen. Aber im Grunde wurde, glaube ich, sehr lange unterschätzt, was feministischer Aktivismus bewirken kann. Und gerade jetzt aktuell ist es beim Gedenkjahr zu 1968, gab es zwei ganz spannende Publikationen, die beide unisono gesagt haben, dass eigentlich die feministischen Bewegungen diejenigen waren, die die große gesellschaftlich transformative Kraft, die 68 entfalten konnte, ins Rollen gebracht hat. Ja, also es waren immer nur von den Männern die Rede. Und es gibt den berühmten Tomatenwurf, aber letztlich ist das so eine Geschichte von berühmten Marxisten, die, da die Geschichte geschrieben haben. Aber letztlich haben die sich dann alle in ihren K-Gruppen zersplittert und es waren die Frauen und die Feministinnen, die erst im Privaten, aber dann eben auch darüber hinaus quasi die Ideale und die gesellschaftsverändernden Impulse gesetzt haben, die dann letztlich, ich denke mal, ja, die dann einfach so, so wirksam waren, wie 68 eben wirksam sein konnte. Gut, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Und zwar möchte ich am Schluss noch den, den abschließenden Befund machen, dass wir uns politisch in einer wirklich sehr aufwühlenden Zeit befinden. Und das besonders Aufwühlende daran ist, dass wir, zumindest aus feministischer Perspektive, das unheimliche Zusammenfallen von zwei ganz gegensätzlichen Entwicklungen erleben. Nämlich den wirklich grauenhaften globalen Rückschlägen einerseits und andererseits aber auch einer feministischen Revolutionsstimmung, wie zumindest ich persönlich sie noch nie erlebt habe und wie sie global gesehen wohl auch noch, wie es sie global gesehen wohl auch noch nie zuvor gab. Noch nie gab es größere feministische Proteste als die Women's Marches und sie gelten sogar als die größten Demonstrationen der US-Geschichte überhaupt, ja, also nicht nur als die größten feministischen, sondern die größten Proteste überhaupt. Und auch MeToo hat eine kollektive Wut gezeigt und ein Bewusstsein für sexualisierte Gewalt geschaffen, hinter das es sicher kein Zurück mehr gibt. Dazu auch ein kleines Bonmot, das ich an der Stelle immer gern erzähle. Gloria Steinem, die berühmte US-Feministin, wurde gefragt, ob sie die derzeitige Aufbruchsstimmung so ein bisschen an die 70er Jahre erinnern würde. Und sie hat darauf erwidert, are you killing me? It's so much bigger. Und ich glaube, diesen Aufschwung gibt es tatsächlich und er ist wirklich sehr, sehr groß, auch wenn er medial kaum Resonanz findet. Aber wichtig ist eben, dass diese Aufbruchseuphorie jetzt auch feministischer Aktivismus wird. Und dieser Schritt wird angesichts des gewaltigen Gegenwinds, den wir eben erleben, kein leichter werden. Und deshalb glaube ich eben, dass es ganz wichtig ist, unermüdlich auf die Erfolge und die Stärke der feministischen, aber auch der linken Bewegung insgesamt hinzuweisen, um uns selbst Mut zu machen. In diesen Zeiten, in denen viele gerade seit der Trump-Wahl in eine Art Schockstarre zu fallen drohen, ist die Gefahr sonst einfach zu groß zu resignieren. Aber angesichts der politischen Weltuntergangsstimmung können wir uns Resignation definitiv nicht erlauben. Und damit möchte ich gern schließen.
Danke vielmals. Dem Appell, dass wir uns Resignation nicht erlauben können, kann man sich, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen anschließen. Vielen Dank und vielleicht können wir im kleinen Rahmen unten bei Bier, Saft, Wein oder sonst was auch noch weiter diskutieren. Danke, einen schönen Abend. Und danke dir vor allem für den Vortrag und für die